Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Zum letzten Mal vor der Sommerpause und Johannes vor, wie soll ich es nennen, vor der Babypause bei dir.
Es gibt keine Pause.
Ja, genau.
Es gibt einen neuen Lebensabschnitt, aber keine Pause.
Ja,
genau.
Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an dich jetzt auch zur Dankeschön. Vaterschaft hier jetzt in der großen Runde sozusagen hier im Podcast. Schön, dass alles gut gegangen ist und wir einen weiteren Hörer dazu gewonnen haben. Ich gehe davon aus, dass du ihm auch die heutige Folge schon vorspielen wirst.
Ja, ja, werde ich machen. Ich werde es ihm aufoktroyieren.
Ja, genau. Den gleich auf die richtige Bahn setzen. Aber vorab, bevor wir das tun, müssen wir natürlich die Folge auch noch erstmal aufnehmen. Und wir sprechen heute, wie eigentlich jedes Jahr, das ist ja schon eine schöne Tradition hier im Podcast, so kurz vor der Sommerpause, sprechen wir über die aktuelle Ausgabe des Global Hydrogen Review der Internationalen Energieagentur. Den Report, den es schon seit vielen Jahren im Endeffekt gibt, der ja immer ein Schlaglicht auf die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Wasserstofftechnologie, der Bereich der Wasserstoffindustrie wirft. Und vor kurzem ist jetzt die 2026er Ausgabe erschienen, die natürlich zurückschaut auf das Jahr 2025 und alles, was davor war. Und dann natürlich auch wieder Prognosen für die Zukunft anstellt. Aber Johannes, diese Prognosen, die sind mit der Heckenschere schön hergestutzt worden.
Ja, gut beschrieben. Was soll man da mehr sagen? Eigentlich könnte man die Episode jetzt beenden.
Ja, genau.
Nein, aber es ist schon so, wenn man den Report durchliest, dann fühlt es sich schon so an, dass irgendwie der Optimismus langsam immer mehr rausgeht. Ja. Und es ist eher so der Zweckoptimismus da. Nichtsdestotrotz, der Report ist sehr interessant, auch weil er natürlich die aktuelle Situation im Iran und der Straße von Hormuz mit in Betracht zieht. Ja. Also da merkt man wirklich, das ist nicht so ein Report, den haben sie irgendwie im Dezember geschrieben und dann ging er 6 Monate durch irgendwelche Gremien, dass er veröffentlicht wurde, genau. Sondern da wird wirklich die Situation von der Schließung oder von der Blockade von der Straße von Hormuz analysiert und dann betrachtet, dass das ja nicht nur Effekte auf die Ölproduktion und Öllieferung hat, sondern auch auf wasserstoffbasierte Produkte. Das ist halt natürlich nicht der grüne Wasserstoff, der im Mittleren oder im Nahen Osten hergestellt wird, sondern vor allem Chemieprodukte, Raffinerieprodukte, die basierend auf Erdöl sind, wo natürlich Wasserstoff gebraucht wird, um diese herzustellen. Gerade das Thema Ammonium, also Ammoniak. Jetzt muss ich diese deutschen Worte nochmal finden.
Ja, genau. Jetzt muss man wieder live übersetzen.
Ist quasi Harnsäure.
Harnstoff, ja, genau.
Oder Harnstoff.
Ja.
Und das dritte war dann die
Schwefel, Sulfur.
Schwefel. Genau. und Methanol war auch noch da.
Methanol, ja.
Genau. Also es sind sogar 4 Sachen, die Wasserstoff brauchen, die dort vor Ort auch raffineriert werden und plötzlich halt auch nicht mehr rauskommen.
Ja.
Und da war dann natürlich der Punkt, kann das so ein Katalysator-Moment sein, um den Wasserstoff, die Wasserstoffindustrie auch außerhalb von dem Nahen Osten dann ordentlich aufzusetzen, weil ich brauche halt den Dünger. Und jetzt habe ich die Düngerherstellung halt da im Nahen Osten, weil da gibt es halt viel Öl und Gas und quasi dann kann ich Gas zu Wasserstoff fracken und dann stelle ich meinen Dünger her. Wenn ich jetzt natürlich den anderen Weg gehe und sage, ich kann den Wasserstoff mit Low Carbon machen, also Elektrolyse oder auch nehmen wir auch Carbon Capture mit dazu, wobei dann brauchen wir wieder das Gas, dann könnte ich natürlich auch unabhängig von dieser hohen Konzentration da im Nahen Osten Düngemittel woanders herstellen. Und so mit der Wasserstoffindustrie gerade dieser Low Carbon Hydrogen Economy nochmal zu einem Aufblühen verhelfen.
Genau, so ist es. Es wird so ein bisschen gewarnt davor, dass schon kleine Reduktionen in der Düngemittelindustrie zu einer signifikanten Rücknahme der Crop-Produktion führen könnten. Das heißt natürlich im Weizen oder halt Getreide eben, das angebaut wird, hängt natürlich sehr stark an Düngemitteln, vor allem auch in Regionen wie Afrika, die natürlich jetzt nicht mit so einem fruchtbaren Klima überall jetzt gesegnet sind, wie es vielleicht in anderen Teilen der Welt der Fall ist. Insofern sehr stark abhängig ist vom Import von Düngemitteln. Im Vergleich jetzt mit anderen Ländern ist der Düngemittelverbrauch in Afrika verhältnismäßig niedrig, aber die sind eben halt sehr stark abhängig davon. Und das ist auch was im Bericht sehr stark adressiert wird. Mhm. 35% von dem Dünger, der in Afrika verbraucht wird, wird eben aus dem Nahen Osten importiert, aus Middle East importiert. Und wenn dieser Hahn, so wie du es erwähnt hast, einfach zugedreht ist, dann wird es wahrscheinlich wieder in Afrika schmerzhaft und wir werden wieder die verstörenden Bilder im Fernsehen sehen, von denen wir ja eigentlich gehofft hätten, wir hätten die überwunden in den letzten Jahren.
Da macht die Düngemittelknappheit halt auch was aus. Und man muss halt schon sagen, wenn Düngemittel knapp wird, dann wird er eben nicht in Europa oder Amerika knapp, wo man halt einfach mehr zahlt, sondern dort, wo man sich das eben nicht leisten kann. Ja. Und insofern haben natürlich in gewisser Weise diese Länder natürlich auch wirklich jetzt nochmal eine Erinnerung bekommen, dass es halt wichtig ist, sich selber um die lokale Düngemittelproduktion vielleicht auch zu kümmern, irgendwas aufzubauen, um weniger abhängig zu sein von irgendwelchen Ereignissen, die sich tausende von Kilometern entfernt abspielen.
Ja.
Genau, und das ist halt ein Punkt, wo gesagt wird, das könnte natürlich ein Katalysator eben für den Wasserstoff sein. Allerdings ist auch ganz klar, dass Wasserstoff hier auf kurze Frist nichts ausmachen wird. Also wenn man sagt, man baut hier da irgendwie so ein schönes Elektrolyseurprojekt auf mit 500 Megawattstunden oder Megawatt an Leistung. Ja, das dauert halt auch seine 5 Jahre in vielen Ländern. Und dann hat man ja nur den Wasserstoff, dann muss man noch diese ganze Chemieindustrie drumherum aufbauen. Also da gibt es einfach keinen Weg, das kurzfristig zu umschiffen. Man muss langfristig da rangehen und das planen. Und da ist halt natürlich die Frage, kann so ein Event, wie es jetzt halt passiert, oder passiert ist, wahrscheinlich noch immer passiert. Ich glaube nicht, dass bis die Episode rausgekommen ist, dann der nächste Friede dauerhaft fest ist.
Nee, das ist übermorgen. Morgen. Morgen. Nee, das wird nicht klappen bis morgen.
Genau, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ja, genau. Also die Frage ist natürlich, ob so ein Event dann nicht ziemlich schnell wieder in Vergessenheit gerät. Wenn es dann soweit ist, dass die Straße wieder frei ist und dann fließt wieder alles und alle sind wieder glücklich und sagen, jetzt haben wir es noch einmal, sind wir mit dem blauen Auge davongekommen.
Und jetzt geht es wieder weiter so wie vorher.
Genau.
Ja, genau.
Und jetzt geht es weiter wie vorher. Und das sind halt Sachen, da ist der Report schon so, dass er sagt, man kann es natürlich jetzt nutzen und man sollte es nutzen, aber es kommt halt am Ende wieder darauf an, dass die Energiepreise dann doch nicht wieder gar so billig werden wie davor. Ja. Weil nur das ist diese langfristige Motivation für Alternativen.
Genau. Diese Lücke in Afrika, die wird durch ein paar Zahlen sehr eindrucksvoll verdeutlicht. der Bedarf an Wasserstoff, das heißt der indirekte Bedarf an Wasserstoff, es wird in Afrika ja jetzt wenig sozusagen jetzt Wasserstoff an sich ja verbraucht, eben wie erklärt, aber eben als Rohstoff vor allem für Düngemittel, der beläuft sich oder belief sich im Jahr 2024 auf 3,1 Megatonnen, was ungefähr 3% vom weltweiten Verbrauch ausgemacht hat. Hauptsächlich beeinflusst durch die relativ hohen Verbräuche in den nordafrikanischen Ländern Ägypten, Algerien und Nigeria. Wenn man jetzt Nigeria noch als Nordafrika bezeichnen möchte. Und ja, eben wie besprochen, Ammoniak als Mittel für die Düngerherstellung macht da eben halt 3/4 davon aus. Der Großteil eben halt, wie gesagt, kommt eben aus dem Grundstoff Natural Gas oder ja, eben wird aus Erdgas hergestellt und aus dem Nahen Osten importiert. Und so wie du es erwähnt hast, jetzt könnte man natürlich in Afrika auf die Idee kommen, ja Mensch, wir machen uns unabhängig von diesem ganzen weltpolitischen Wahnsinn und erzeugen unseren Wasserstoff doch hier, wo wir ihn brauchen und stellen dann hier direkt Ammoniak für unsere Düngemittel her. Die Erzeugung von Wasserstoff in Afrika, die liegt aber auf einem Level von 6 Kilotonnen. Und wir erinnern uns an die Zahl, die ich gerade genannt habe, die gebraucht wird oder verbraucht wird, eben halt 3,1 Megatonnen. Das heißt, man liegt um einen Faktor 500 entfernt oder hat einen Faktor 500 als Lücke zwischen der eigenen Erzeugung und dem Verbrauch. Und nur eins von 31 angekündigten Projekten für das magische Jahr 2030 hat die FID erreicht, also die Final Investment Decision, wird also jetzt noch realisiert. Insofern ist diese heimische Erzeugung in Afrika zwar eine schöne Vorstellung und wahrscheinlich auch eine sinnvolle Vorstellung, aber so wie du es erwähnt hast, zumindest auf die kurzfristige Perspektive und mittlerweile, glaube ich, muss man das Jahr 2030 schon fast als kurzfristige Perspektive bezeichnen, wird das nicht so richtig in einem sinnvollen Maßstab passieren.
Gut, man kann es positiv sagen, es ist wahnsinniges Wachstumspotenzial vorhanden.
Genau, also, das stimmt.
Ja, Bedarf ist im Prinzip genug da. Allerdings, das ist vielleicht auch jetzt ein Punkt von diesem Report im weiteren Sinne, jetzt unabhängig von der Straße von Hormuz, ist das Riesenproblem, gerade für dieses Low Carbon Hydrogen, dass die Nachfrage noch sehr unplanbar ist. Und das führt dazu, dass eben gerade diese Low Carbon Hydrogen Projekte sehr oft dann wieder verspätet, verzögert sind, doch abgesagt werden und so weiter. Und da identifiziert der Report eben diese Nachfrage als das Hauptbottleneck. Also es gibt viele, viele Projekte, die in der Pipeline sind, viele, die auch vor 2030 eigentlich in Kraft treten sollten.
Ja.
Allerdings ist es auch so, dass genau diese Zahl von Projekten, die vor 2030 in Kraft treten sollten, im Vergleich zum letzten Report, glaube ich, um 40% gesunken ist.
Also das ist auch eine wahnsinnige Statistik, ja, genau.
Genau, ja. Weil halt zum Teil wurden natürlich Projekte auch dann wieder abgesagt, aber die meisten wurden halt einfach verzögert oder verschoben. Und dann wurde halt gesagt, ja gut, das machen wir jetzt nicht 2030 oder 29, sondern wir machen es erst 2032 fertig.
Ja, genau.
Weil man halt drauf so wahrscheinlich ein bisschen wartet, dass sich die Nachfrage planbarer entwickelt im Prinzip.
Mhm.
Und das ist halt wieder, da ist man in diesem Henne-Ei-Problem. Ja, solange sie halt warten, dass die Nachfrage kommt, dann wird auch nichts produziert und dann stellt sich natürlich niemand, der potenziell die Nachfrage liefern kann, ja, stellt sich dann darauf ein, dass er eben Wasserstoff aus diesen neuen Quellen bezieht.
Ja, genau.
Und ja, man und dann muss halt sagen, das Problem ist halt am Ende wahrscheinlich, dass dieser Low Carbon Hydrogen immer ein bisschen teurer ist als oder bisher immer teurer war als der Wasserstoff aus dem Cracking, aus dem Erdgas. Und solange man halt diesen solange man halt dieses Problem hat, ist halt schwer einfach zu sagen, da wird sich die Nachfrage schon entwickeln.
Ja, genau. Der Report schaut auch drauf, ja, wo soll denn die Nachfrage herkommen? Und auch da ist der Reality-Check ein relativ harter, würde ich sagen, weil es wird sehr klar gesagt, die steigende Nachfrage, die ergibt sich eigentlich kurzfristig zumindest nahezu ausschließlich aus den etablierten Bereichen, wo Wasserstoff ohnehin schon verbraucht wird. Und das sind eben halt die Raffinerien und eben halt die Industrieanlagen. Es wird dort mehr Wasserstoff verbraucht, das ist gut. Und die Politik sollte sich doch jetzt darauf fokussieren, vielleicht diese Player eben halt in den Raffinerien und in den Industriebetrieben mit Förderung, mit Incentives, mit entsprechenden Maßnahmen vielleicht dazu zu bekommen, statt eben halt dem grauen Wasserstoff, so wie du es erwähnt hast, der eben aus Erdgas und aus Reformierung, beziehungsweise halt in der Reformierung hergestellt wird, vielleicht dazu zu bewegen, jetzt doch eher halt Low-Emission-Hydrogen zu verbrauchen. Weil dann werde natürlich auch fürs Klima dann hier einiges gewonnen. Ein steigender Bedarf, eine steigende Nachfrage aus anderen Bereichen, wie zum Beispiel Verkehr, war ja immer eigentlich so der Hauptpunkt, das Hauptthema so in den vergangenen Reports, wo man noch gesagt hat, ja, jetzt geht es ja dann mit dem Verbrauch im Verkehr irgendwann richtig los. Und da ist die Zahlungsbereitschaft höher und dann erhebt das Thema richtig ab. Verbrauch im Verkehr. Ich habe explizit jetzt mal den Report gesucht, wird im Endeffekt schon erwähnt natürlich, aber läuft unter ferner Liefen. Aber vielleicht das noch als Zahl so einfach. Zum ersten Mal wird im laufenden Jahr 2026 mehr als 1% der globalen H2-Produktion jetzt tatsächlich eben halt Low-Emission-Hydrogen sein. Diese Träume von grünem Wasserstoff oder von blauem Wasserstoff oder wie man diese Farben auch immer alle nennen möchte, die waren ja bisher immer schöne Träume, aber wenn man dann auf die nackten Zahlen geschaut hat, hat man ja speziell bei grünem Wasserstoff einen Anteil an der Gesamterzeugungskapazität von viel, viel weniger als 1% gesehen in den letzten Jahren. Jetzt wird ein Rekordjahr, so sagt es der Report, 2026 wird ein Rekordjahr für die Erzeugung von Low-Emission-Hydrogen und zum ersten Mal wird, wie gesagt, mehr als 1% der globalen Produktionsmenge Low-Emission sein. Insofern, es geht so ein bisschen voran, aber der Verbrauch, ja, so wie du es gesagt hast, ist absolut nach wie vor der kritische Punkt. Mhm.
Ja, dieser Wachstum auf über 1% ist wieder hauptsächlich aus China getrieben. Mhm. Da wurde inzwischen über 4 Gigawatt an Elektrolyseleistung, die ist jetzt installiert in China. Ja. Da hat sich die Leistung im Prinzip verdoppelt im letzten Jahr, oder in 2025. Und ja, das ist halt einfach der größte Treiber. Gleichzeitig wird aber auch gesagt, dass es sich so abzeichnet, dass halt jetzt in China die Dynamik auch nachlässt, also dass es weiterhin wächst, aber wohl in geringeren Größenordnungen, als was man bisher gesehen hat. Und da wird jetzt gehofft oder erwartet, dass der stärkste Zubau jetzt dann halt nach Europa wandert und dort dann für die nächsten quasi Gigawattzahlen gesorgt wird.
Genau. 75% der neuen Elektrolysekapazität, die im Jahr 2025 zugebaut worden ist, die stammt aus China oder ist eben halt in China zugebaut worden und nicht irgendwo anders. 3/4 vom neu erzeugten Wasserstoff sozusagen, wenn man es so nennen möchte, stammt aus China. Also das sind schon beeindruckende Zahlen. Wie du es erwähnt hast, genau jetzt kühlt sich da so ein bisschen anscheinend das Klima ab. Es geht kurzfristig, natürlich wird China noch weiter on Rekord zu Rekord eilen, aber auf die mittelfristige Perspektive erwartet man da eine leichte, ja sozusagen, vielleicht eine Abschwächung an dem Hochlauf. Vor allem auch, weil, so sagt es der Report, so ein bisschen ja, da auch der Wettbewerb fehlt, weil da ja mit Finanzmitteln vom Staat sehr stark unterstützt hat, auch dann eben halt Offtake-Guarantees für die Betreiber von solchen Elektrolyseuren gegeben hat. Und insofern ist da aktuell jetzt in China noch nicht so wirklich jetzt der Bedarf an einem Wettbewerb sozusagen jetzt untereinander vorhanden. Sondern jeder hat sich da mit seinem Elektrolyseur so ein bisschen jetzt gemütlich gemacht quasi und es kann ihm nichts passieren. Langfristig kann es so natürlich nicht weitergehen, weil ja die Regierung da auch nicht in alle Ewigkeit jetzt quasi das bezuschussen kann. Insofern eine kleine Unsicherheit in China, aber aktuell, ja, so wie du es gesagt hast oder wie wir es jetzt gerade gesagt haben, nach wie vor ein Land, was von Rekord zu Rekord eilt beim Thema Wasserstoff.
Ja, genau. Vielleicht dann noch ein anderer interessanter Punkt, fand ich zumindest dieses Kapitel Cost Acceptability. Mhm. Das ist was, das ich zum ersten Mal gesehen habe in dem Report, wo eben nicht einfach gesagt wird, hey, wie billig kann denn Wasserstoff werden?
Ja, genau.
Sondern mehr, was ist denn ein Preis, der am Ende akzeptiert wird?
Und ja.
Kommt man da überhaupt in einen Bereich, wo Firmen sagen, mit dem Preis, da kann ich halt auch wettbewerbsfähig agieren und ich mache das nicht nur aus Imagegründen. Mhm. Und das ist ganz interessant, gerade da gibt es dann so eine Grafik, wo für die verschiedenen Regionen der Welt für verschiedene ja, Produktionsbereiche bzw. Materialien gesagt wird, was ist denn die maximal akzeptierter Wasserstoffkosten und was kommt dann noch quasi da oder wie kann dieser Preis erhöht werden durch in Betracht ziehen von irgendwelchen Policies von zum Beispiel CO2-Preis und so weiter.
Ja.
Und was da halt wirklich heraussticht, ist das Thema Aviation in Europa. Also im Prinzip da schießt der akzeptierte Preis bis über 12 US-Dollar pro Kilogramm Wasserstoff. Hauptsächlich wegen diesen ganzen Policies und dem CO2-Preis und Restriktionen. Im Rest der Welt, da muss man schon sagen, da ist so, dass halt oftmals der Wasserstoffpreis selbst mit Policies dann nur unter oder vielleicht knapp über dem quasi cheapest domestic renewable hydrogen production cost liegt im Prinzip.
Ja. Ja, genau.
Und das heißt dann, was man eigentlich nicht wirklich ja, gewinnbringend herstellen kann. Also da braucht man dann im Prinzip nochmal Subventionen, um diesen Gap zu decken.
Ja.
Aber das Gute ist eigentlich, dass es schon einige Bereiche gibt, wo man dann sagen kann, ja mit den Policies, mit diesen CO2-Preisen und so weiter, da kann man Wasserstoff ja cost-competitive herstellen. Am interessantesten ist dann in China, wo es um Ammoniak geht.
Ja.
Man sagt, selbst ohne Policies kann man da mit Renewable Wasserstoff, also mit dem grünen Wasserstoff, schon cost-competitive sein. Das ist eigentlich ja ein gutes Zeichen. Liegt halt einfach daran, dass in China der Strom so abgrundtief billig ist im Prinzip. Also dann liegt man irgendwie bei ein paar Cent, glaube ich.
Ja.
Und man merkt schon, warum es in Japan nicht funktioniert, ist einfach, weil die erneuerbaren Energienkosten so hoch sind.
Ja. Ja, selbst bei Refining funktioniert es in China ja eventuell sogar ohne eben halt Policies. Ja. Kratzt so an der Schwelle. Und Ja, genau, jetzt hast du Japan schon erwähnt. All das war eigentlich das, was mich am meisten überrascht hat an dieser Grafik. In Japan ist nicht eine Anwendung, die selbst mit den Policies hier im grünen Bereich liegt. Und wir in Europa, wir haben ja schon immer so die Vorstellung, ja, in Japan wird das Thema ja ganz anders gehandhabt quasi und die gehen da halt voraus quasi und die stellen jetzt alles auf Wasserstoff um und da geht's richtig zur Sache. Wenn man dem Global Hydrogen Review glauben möchte, ist das relativ sinnlos und geht in Richtung Geldverbrennen, weil selbst mit Förderung, mit CO2-Bepreisung, mit irgendwelchen anderen Maßnahmen nicht eine Anwendung für Wasserstoff in einem Bereich liegt, die die Herstellkosten für Low Carbon Hydrogen erreichen würden. Man
muss natürlich sagen, das liegt, ist ja der Vergleich zu vor Ort hergestellten Wasserstoff. Und
der ist in Japan teuer. Ja, genau.
Weil die sich nicht trauen oder nicht wollen oder was auch immer, da erneuerbare Energien im großen Stil aufzubauen. Ja. Nicht können. Gut, es ist halt natürlich sehr bergig und so weiter. Ja, ist nicht ganz so einfach. Und darum setzt ja Japan wahrscheinlich auch so extrem auf diesen Import von Wasserstoff. Ja. Und darum haben sie ja da ihre Hydrogen Route mal ausprobiert und so weiter.
Ja.
Weil man muss natürlich schon sagen, der Wasserstoff vor Ort hergestellt liegt dann wahrscheinlich so, wenn ich diese Skala richtig interpretiere, bei um die 5 US-Dollar pro Kilogramm.
Ja.
Und wenn man sagt, man kann den aber für 4 oder 3 bis 4 US-Dollar pro Kilogramm importieren, dann werden da plötzlich auch einige Bereiche wirtschaftlich umsetzbar, aber eben nicht mit lokal hergestelltem Wasserstoff.
Ja, genau. Da ist halt auch dieser Vergleich zu China dann wieder signifikant, weil da ist eben dann cheapest renewable hydrogen liegt da plötzlich so bei 1,50 pro Kilogramm. Und da ist man dann natürlich jetzt rein vom Herstellpreis schon in anderen Regionen unterwegs. Die Kosten für die einzelnen jetzt Anwendungen, sozusagen eben halt, wie teuer jetzt eben halt darf Wasserstoff sein, um jetzt halt sinnvollerweise jetzt Ammoniak damit herzustellen oder irgendwie sowas, der unterscheidet sich von Land zu Land, von Region zu Region jetzt eigentlich gar nicht so erheblich. Also ist immer ungefähr so auf dem Level eben halt von 2 US-Dollar pro Kilogramm mit Politikmaßnahmen dann halt mehr oder weniger. Aber ja, die Herstellkosten in den einzelnen Ländern für den in diesem Land erzeugten Wasserstoff, die unterscheiden sich eben so signifikant. Und deshalb hat Japan hier die schlechtere Karte erstmal gezogen und muss dann deshalb, genau so wie du es schon erwähnt hast, im Endeffekt auf Import setzen, weil zumindest in den aktuellen Verhältnissen die heimische H2-Produktion nicht wettbewerbsfähig sein wird und auch nicht kann.
Ja, ich sehe gerade, die halbe Stunde Marke ist gerade überschritten.
Die halbe Stunde ist voll, jetzt wird es Zeit. Ein Gott.
Ja, genau. Eigentlich könnten wir nochmal eine Episode sprechen über die ganzen Sachen.
Ja, also da gibt es noch genügend Sachen. Ja, genau.
Ja, vielleicht machen wir das ja nach der Sommerpause. Schicken wir nochmal eine Episode hinterher.
Ja, genau.
Aber das war auf jeden Fall mal ein grober Überblick über die wichtigsten Sachen aus diesem Global Hydrogen Review 2026. Ist vielleicht auch ein guter Abschluss für unsere quasi das erste Halbjahr.
Ja.
Und wenn ihr natürlich dann Zeit habt im Sommer und wollt mehr über Wasserstoff lesen, dann könnt ihr euch den Report auch durchlesen und noch viel, viel tiefer eintauchen in diese Findings.
Genau. Wir verlinken euch den Report, schlanke 270 Seiten, natürlich wieder in unseren Shownotes. Also wenn ihr da selbst reinlesen wollt, dann scrollt einfach ein bisschen nach unten, dann findet ihr den Link dazu. Und so wie es Johannes schon angedeutet hat, wir dürfen uns in unsere Sommerpause verabschieden, so wie es ja schon Tradition ist. Wir machen jedes Jahr im August, wenn hier in Bayern auch die Schulferien ja anfangen. Ich weiß, viele andere Bundesländer haben die Sommerferien schon fast hinter sich, aber bei uns in Bayern geht es ja immer erst jetzt los. Wir sind in den ersten Augustwochen jetzt nicht für euch da. Es tut uns leid, wir machen Pause. Insofern wird in den nächsten 3 Wochen jetzt keine neue Folge erscheinen. Es gibt also am 5.8., 12.8., 19.8. keine neue Hydrogen Bar Folge. Aber wir hören uns dann wieder in alter Frische mit neuem Schwung, mit neuem Elan, mit neuen spannenden Themen wieder 26.8. Und wir setzen auch unser Summer Special natürlich noch fort. Also keine Sorge, wir haben ja dieses Spezial mit den französischen Firmen aus dem Wasserstoffbereich. Wir hatten da ja jetzt ja schon einige Episoden dazu. Und auch nach der Sommerpause geht es mit dem Summer Special noch mit voller Kraft weiter. Sieht auch so aus, als hätten wir dann noch einen Nachzügler vom Summer Special, der sich jetzt eher so gebieten hat, eher so zum Jahresende vielleicht seine Episode veröffentlichen zu dürfen. Insofern werden wir auch nochmal einen Ausreißer vom Summer Special dann irgendwie vielleicht kurz vor Weihnachten haben. Aber auch vorher wird es auf jeden Fall noch weitergehen. Insofern seid da auf jeden Fall gespannt drauf. Wir hören uns, wie gesagt, wieder am 26.8. mit der zweiten Jahreshälfte des Hydrogen Bar Podcasts.
Genau. Bis dahin wünschen wir euch natürlich eine gute Zeit. Genießt den Urlaub, wenn ihr einen habt. Genießt den Sommer. Und wir freuen uns natürlich, dass wir dann in wieder aufgetankter Frische uns dann Ende August wieder hören.
Macht's gut. Bis dahin.
Ciao.